Ich möchte mit meiner heutigen Predigt ganz gerne so ein bisschen anknüpfen an die an das, was Grönertz und der Stefan erzählt haben vom Kochen mit den Asylsuchenden. Ich kann mich daran erinnern, dass wir an dem Sonntag, als es dann so langsam absehbar wurde, dass das Essen fertig wird, wir mal so unabhängig voneinander gedacht haben, so, naja, jetzt müssen wir uns mal kurz schließen, wie wir das eigentlich machen mit Tischgebet, und haben dann relativ schnell festgestellt, wir hatten eh von vornherein so einen Konsens, unausgesprochen, dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir darauf nicht verzichten. Aber das, so diese kleine Geschichte hat ja doch nochmal irgendwie gezeigt, ja, eigentlich steckt da eine große Frage dahinter. Und zwar, ja, wie wollen wir eigentlich als Christen mit Muslimen umgehen, die so bei uns in unserem Land leben? Und die knappstmögliche Antwort, die man auf diese Frage geben kann, ist, naja, halt so wie mit allen anderen Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Und damit könnte man eigentlich schon das Amen setzen. Aber so, ich denke, Muslime sind auch einfach eine Gruppe in unserem Land, von der sich auch viele Christen in besonderer Weise herausgefordert fühlen. Also im Sinne von, wie können wir gut mit ihnen umgehen? Und ich will deswegen das doch mal so ein bisschen an diesem Beispiel dieser Menschengruppe in unserem Land aufzäumen. Und mir ist dabei klar, dass wir wahrscheinlich auch einige Leute hier drin haben werden, die da schon so ein bisschen mit den Augen rollen, weil sie sagen, also eigentlich kann ich das Thema auch nicht mehr wirklich hören. Und gleichzeitig stelle ich aber fest, dass wir so in unserem frommen Spektrum eine sehr große Bandbreite haben von Antworten, die Menschen auf diese Frage finden, wie wir denn mit Muslimen umgehen wollen. Da haben wir auf der einen Seite solche Positionen wie aktuell die Bischöfin von Stockholm. Das ging so durch die Medien. Es gibt in Stockholm eine Kirche, die speziell Seeleuten gewidmet ist. Und diese Bischöfin von Stockholm hat vorgeschlagen, man könnte doch in dieser Kirche, da es ja eben auch muslimische Seeleute gibt, eine muslimische Gebetsnische einrichten und dafür dann auch gleich die Kirche eben von der Kirche, also die Kreuze aus der Kirche entfernen, die Kreuze vom Dach abnehmen, damit sich eben dort kein Muslim dran gestört fühlt, dass in dieser Kirche irgendwo Kreuze zu sehen sind. Also das ist so ein bisschen, sage ich mal, das eine Extrem des Spektrums. Und wir haben aber gleichzeitig natürlich auch Positionen, auch unter Christen, in denen Menschen Muslime schon irgendwo auch grundsätzlich als Bedrohung empfinden. Zum Teil Christen auch, die sich durchaus mit Pegida identifizieren. Und das ist eben die andere Seite des Spektrums. Und beides finden wir eben auch unter Christen, hier in Dresden. Und ich denke, wir werden das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zunehmend erleben, dass wir einfach mit Muslimen zu tun haben, weil Muslime, die hier ankommen, die integriert sind, werden unsere Nachbarn werden, sie werden unsere Kollegen werden, wenn sie es nicht schon sind. Unsere Kinder werden mit muslimischen Kindern in die Schule gehen. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass wir so ein Stück weit für uns selber klären, ja, welche Haltung wollen wir eigentlich dazu haben? Und eben gemeinsam, das ist meine Einladung an euch, gemeinsam heute darüber nachzudenken, was wünscht sich eigentlich Jesus von uns an diesem Punkt? Und bevor ich in dieses Thema einsteige, ich muss mal irgendwie gucken, dass ich hier ein bisschen Platz schaffe. Bevor ich in das eigentliche Thema einsteige, möchte ich gerne mal in einer Vorbemerkung noch darauf eingehen, was heute alles nicht mein Thema ist. Also worüber ich heute nicht sprechen möchte, ist alles, was irgendwie so zu tun hat mit Engagement, mit Aktionen für Flüchtlinge oder für Asylsuchende, so wie das Kochen oder so. Finde ich eine super wichtige Sache, ist aber heute nicht mein Thema. Worüber ich auch nicht sprechen will, ist so dieser ganze Themenbereich Asylpolitik, Integrationspolitik, was gibt's für Chancen, was läuft da alles schief. Super wichtig, kann man ganz viel dazu sagen, habe ich eine Meinung dazu und die verrate ich auch jedem, der sie kennen will, aber ist heute in dieser Predigt nicht mein Thema. Mir geht es heute wirklich nur darum, um unsere persönliche Herzenshaltung, die du und ich haben, wenn wir, wie auch immer, warum auch immer, einfach Begegnungen mit Menschen haben, die muslimischen Glaubens sind. Und insofern geht es mir auch gar nicht nur speziell um Flüchtlinge und Asylsuchende, sondern das schließt für mich auch mit einem Gastarbeiter und die Kinder und die Enkel von Gastarbeitern, das schließt mit einem Erasmus-Studenten Konsulatsmitarbeiter, Geschäftsleute und was es sonst eben einfach auch für Gründe gibt, dass Muslime Tür an Tür mit uns in diesem Land leben. Und Grundlage für diese Predigt ist ein Text aus dem ersten Petrusbrief, den werden wir gleich noch gemeinsam angucken. Vorher finde ich das aber erhellend, nochmal einen kurzen Blick reinzuwerfen in die Kirchengeschichte und zu verstehen, vor welchem Hintergrund Petrus diesen Text geschrieben hat. Die ersten Jahrzehnte der frühen Kirche waren unter anderem geprägt von einem großen Hauptkonflikt, der da immer wieder mal so auftaucht. Und das war die Frage, wie wollen wir eigentlich mit den sogenannten Heiden umgehen? Also mit Leuten, die keine Juden sind und trotzdem aus irgendeinem Grund Interesse dran haben, die einfach eine Sehnsucht nach Gott haben, die sich der Gemeinde anschließen wollen. Und das war vor allem unter den messianischen Juden, unter den jüdischen Christen, wie rum auch immer man das sehen will, am Anfang ein ganz schön großes Konfliktthema. Nehmen wir die einfach mit rein, weil wir jetzt alle Christen sind, oder müssen die erstmal Juden werden, bevor sie Christen sein können, oder ist das was ganz anderes und die machen ihr eigenes Ding? Und darum gab es viel Streit. Und Petrus selber war in diesem Konflikt auch immer wieder involviert. Beispielsweise mit seinem Besuch im Haus des römischen Hauptmanns Cornelius, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen, und andere Beispiele mehr. Gleichzeitig war es auch so, dass diese ersten Christen, egal ob sie jetzt eben sogenannte Judenchristen waren oder Heidenchristen, diese ersten Christen waren eine Minderheit dort, wo sie gelebt haben. Sowohl in ihrem, wenn sie im jüdischen Umfeld gelebt haben, als auch sozusagen im heidnischen Umfeld. Aber sie waren eine Minderheit. Und das hat dazu geführt, dass sie auch immer wieder konkret Anfeindung erlebt haben, dass sie Verfolgung erlebt haben. Also es war kein ganz einfaches Leben für diese ersten Christen. Und vor diesem Hintergrund, dieser innerkirchliche Streit und auch dieser Druck von außen, vor diesem Hintergrund verfasst Petrus den folgenden Text im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 und 10, und der Vers 12 nehmen wir auch noch mit rein. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Erster Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 und 10 und dann noch den 12. Vers. Und zwar schreibt Petrus dort: Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk. Jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen. Jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Und dann weiter im Vers 12. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Wie gesagt, die Adressaten dieses Textes, die Hörer, die Leser, waren zum damaligen Zeitpunkt Christen, die als Minderheit in einem nichtchristlichen Umfeld gelebt haben und es deswegen auch nicht immer so leicht hatten. Und diese Zusagen, die wir im Vers 9 lesen, also ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum, das ist natürlich zunächst mal auch einfach eine Ermutigung an Menschen, die in so einer herausfordernden Situation leben. Hey, das ist gerade echt ganz schön ätzend. Hey, aber wisst ihr was? Ihr seid ein heiliges Volk. Gott hat euch auserwählt. Das ist natürlich dazu da, Menschen Mut zu machen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass in diesen Zusagen auch ein Auftrag an die Christen damals und auch an uns heute mit formuliert ist. Paulus spricht davon, dass die Christen eine königliche Priesterschaft sind. Und jetzt, was meint Paulus damit, wenn er hier von Priesterschaft spricht? Priester, so nicht nur im christlichen Bereich, sondern generell, also ein Priester ist eigentlich so von der Jobbeschreibung her ein Mensch, der ein Vermittler ist zwischen Gott und dem Menschen. Also salopp gesagt, wenn du den Wunsch hast, irgendwie Gott zu begegnen, eine Erfahrung mit Gott zu machen, dann musst du eben zum Tempel gehen, dann musst du zum Priester gehen und seine Aufgabe ist es eben zwischen dir und Gott zu vermitteln, diese Beziehung herzustellen. Und jetzt für uns Christen ist es so, dass durch das Opfer von Jesus am Kreuz wir gar nicht mehr darauf angewiesen sind, durch einen Priester in Kontakt zu Gott gebracht zu werden. Gott ist jedem Menschen jederzeit zugänglich. Und trotzdem spricht Petrus hier davon, dass wir eine Priesterschaft sind. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, naja, es ist gut, Halleluja, dass Gott für jeden jederzeit zugänglich ist. Aber wie erfahren das eigentlich die Menschen, die Gott überhaupt gar nicht kennen? Und Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief was dazu, Kapitel 5, die Verse 18 und 20, für die, die es dann später nochmal nachschlagen wollen. Dort schreibt Paulus, Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Und wenn Petrus uns als königliche Priesterschaft bezeichnet, dann umschreibt er oder damit, dann ist es ein Schlagwort, das genau diesen Auftrag umschreibt, mit dem Gott uns eigentlich in die Welt rausschickt. Wie gesagt, gegenüber jedem Menschen, der noch nicht mit Gott versöhnt ist. Und das heißt eben auch dort, wo wir Begegnungen mit Muslimen haben. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, so, ja, du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Es ist deine Aufgabe, Menschen oder Gott beauftragt dich, Menschen mit ihm zu versöhnen. Das ist erstmal eine ganz schön große Aufgabe. Ich will an der Stelle nur darauf verweisen, auf eine Predigt, die ich in den letzten Wochen gehalten habe. Ich glaube, es war im Zusammenhang mit der Kindersegnung, aber dort habe ich nochmal gesprochen über dieses Prinzip der 5 Brote und der 2 Fische. Was ist die Idee dahinter? Gott ist sich völlig im Klaren darüber, dass du viele Dinge gerade im geistlichen Bereich nicht aus eigener Kraft machen kannst, reißen kannst. Du kannst nicht machen, dass sich Menschen mit Gott versöhnen, aber du kannst mit diesen 5 Broten und 2 Fischen aus dieser Geschichte von der Speisung der 5000. Du kannst mit diesen 5 Broten und 2 Fischen zu Gott gehen und sagen, ich weiß, menschlich gesehen, das reicht nicht, aber du hast deine Möglichkeiten, Gott. Du bist allmächtig und deswegen kommt es nicht auf meine Möglichkeiten an und ich stelle sie dir zur Verfügung. Das ist die Idee dahinter, dass wir Botschafter Christi sind. Wir bringen, was wir haben und Gott macht aus seinen Möglichkeiten heraus das, was Gott eben hier in der Welt durch uns bewegen möchte. Eine weitere wichtige Frage so rund um dieses Thema Priesterschaft, die jetzt auch direkt mit dem Thema Herzenshaltung zu tun hat, mit der wir Menschen begegnen, lautet, naja, aber was bevollmächtigt uns eigentlich, Botschafter Christi zu sein? Was bevollmächtigt uns, für andere Menschen Priester zu sein, die Menschen mit Gott in Berührung bringen. Und Petrus gibt hier eine relativ klare Antwort. Er schreibt, früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Und was Petrus uns hier sagt, ist, alle diese Zusagen aus Vers 9, diese super ermutigenden Sachen und auch dieser große, große Auftrag, ein Priester für andere Menschen zu sein, basieren letzten Endes auf nichts anderem als der Barmherzigkeit Gottes. Es gibt nichts, was du irgendwie hättest tun können, um dir das zu verdienen. Es gibt nichts, was du hättest tun müssen, um dir das zu verdienen. Jeder Mensch ist von Natur aus erstmal nichts anderes als ein verlorener Sünder, geistlich gesehen. Und da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Und gleichzeitig hat Gott jeden dieser verlorenen Sünder, jeden Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat, damit dieser Mensch gerettet wird, in Beziehung zu Gott leben kann und in der Ewigkeit nicht verloren geht. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. diese unfassbare Gnade, die einen heillosen Sünder wie mich gerettet hat. Und ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, wenn wir mit Muslimen wie mit allen anderen Leuten, die Jesus noch nicht kennen, zu tun haben, ist, dass da eigentlich jede Überheblichkeit, jedes Gefühl, was Besseres zu sein, völlig fehl am Platz ist, weil keiner von uns ist was Besseres. Jesus ist was Besseres. Und was wir sind, sind wir durch das, was Jesus getan haben und nicht das, was wir so von Haus aus an Heiligkeit oder Tollem oder was auch immer mitbringen. Jesus warnt uns da auch sehr eindrücklich davor. Er erzählt die Geschichte von einem Pharisäer und einem Zöllner, die beide in den Tempel gehen, um zu beten. Und der Pharisäer ist stolz wie Bolle, wie toll er doch ist, gerade auch im Vergleich zu diesem Zöllner. Und der Pharisäer betet: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, besonders wie dieser Zöllner da. Und Jesus beendet diese Geschichte mit der Frage an seine Zuhörer: Und was glaubt ihr, wer ist nach Hause gegangen und ihm ist vergeben worden von Gott? Und wer ist eigentlich an dem vorbeigegangen, was Gott uns Menschen anbietet? Also, wir haben den Auftrag, als Botschafter Christi unterwegs zu sein, und das aber auch wirklich in einer Haltung der Demut. Und mit Demut meine ich jetzt eben gerade nicht irgendwie Unterwürfigkeit, kein Rückgrat und was sonst gerne mal in besorgten Kreisen so an Haltung unterstellt wird, sondern Demut wirklich so in diesem Bewusstsein, dass wir aus reiner Gnade heraus Kinder Gottes sind und dass wir aus diesem Bewusstsein raus uns auch denen nähern sollten, die es heute noch nicht sind. Wie sieht es aus, ein Botschafter Christi zu sein? Also was tut denn ein Botschafter Christi so den ganzen Tag lang? Und interessant ist so bei unserer Stelle aus dem ersten Petrusbrief, die wir uns angeguckt haben, dass Petrus da erstmal überhaupt gar nicht davon redet, irgendwie Leute anzupredigen oder sich in die Fußgängerzone zu stellen und Traktate zu verteilen oder all diese Dinge zu tun, die wir alle beim Stichwort Evangelisation als furchtbare Assoziationen im Kopf haben. Petrus spricht eigentlich erstmal von was ganz anderem. Er sagt hier: Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Und wozu führt es, wenn wir darauf achten, wie wir unter unseren ungläubigen Mitmenschen leben? Euer einwandfreies Verhalten wird sie beeindrucken und sie werden an Gott glauben. Was bedeutet es, sich einwandfrei zu verhalten im Sinne der Bibel? Ich denke, zunächst mal ist es einfach ganz banal. Es bedeutet, nicht scheinheilig zu sein. So das bekannte Prinzip Wasser predigen und Wein saufen. Aktuell haben wir in den USA ein Thema, das durch die Medien ging, dass eben eine Standesbeamtin sich geweigert hat, homosexuellen Paaren eine Eheurkunde auszustellen, weil es die Heiligkeit der Ehe in Frage stellt. Und gleichzeitig ist diese Frau mittlerweile zum vierten Mal verheiratet. Und dass es bei manchen Leuten, gerade solchen, die selber keine Christen sind, zu gewissen Nachfragen führt, ist auch keine Überraschung. Und gerade wenn wir auch darüber sprechen, wie wir einfach Muslimen gut begegnen können, gibt es ein Statement, das ich wieder und wieder und wieder gehört habe von Leuten, die einfach viel tun, gemeinsam mit Muslimen, die dort auch wirklich in so einen Dienst berufen sind von Gott. Ich habe dort immer wieder gehört, strenggläubige Muslime haben kein Problem damit, wenn sie in Deutschland Christen begegnen, die ihren Glauben konsequent und offen leben. Also die stören sich nicht dran, dass da ein Kreuz auf der Kirche ist. Die stören sich nicht dran, dass ein Christ vorm Essen betet oder irgendwie die Bibel unterm Arm hat oder was auch immer. Womit sie aber oft ein Problem haben, ist, wenn Leute den Anspruch haben, Christ zu sein und gleichzeitig eigentlich ein Lotterleben führen. Und jetzt ist natürlich diese Möglichkeit, irgendwie ein Lotterleben zu führen oder zumindest ein Leben zu führen, das nicht den Maßstäben des Korans oder der Bibel entspricht, auch eine Möglichkeit, die unsere pluralistische Gesellschaft bietet. Und wer hier bei uns leben will, der muss eben auch akzeptieren können, dass es diese Möglichkeiten gibt in unserem Land. Also das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass gerade auch Muslime oft sehr genau darauf achten, ob das, was wir predigen und was wir vorgeben und was wir irgendwie hochhalten in unseren Gottesdiensten, dem entspricht, was wir in unserem Alltag auch tatsächlich leben. Euer einwandfreies Verhalten wird sie beeindrucken und sie werden an Gott glauben, schreibt Petrus. Also Scheinheiligkeit oder eben konsequentes, also wie sagt man, nicht authentisch, wie ist das schöne Wort dafür, integeres Leben ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, sich einwandfrei zu verhalten. Authentisch natürlich auch, aber integer ist das Wort, das ich gesucht habe. Ich denke aber, es gehört noch mehr dazu. Petrus schreibt ein paar Verse weiter in Kapitel 3, macht Christus zum Herrn eures Lebens und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Und hier kommen zwei weitere Aspekte rein, von denen ich glaube, dass sie so für dieses aufrichtige Leben ganz wichtig sind. Der eine Aspekt hat damit zu tun, dass Petrus uns auffordert, freundlich zu sein und den Menschen mit Achtung zu begegnen. Ich denke, das weist uns darauf hin, im Prinzip Menschen einfach mit Liebe zu begegnen, Menschen auf eine liebevolle Art und Weise zu begegnen. Freundlichkeit, Achtung, Respekt. Und Jesus hat eigentlich so insgesamt nur zwei Gruppen von Menschen unterschieden. Er hat zum einen hat er gesprochen von unseren Nächsten und er hat uns gesagt, liebt eure Nächsten. Und die andere Gruppe, die er unterschieden hat, sind Feinde. Und er hat gesagt, liebt eure Feinde. Also es bedeutet, es gibt auf dieser Welt keinen Menschen, bei dem Jesus uns nicht mit als Auftrag auf den Weg gegeben hat, diesen Menschen zu lieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde so, wir Christen haben manchmal auch eine interessante Art, Menschengruppen zu lieben, die uns irgendwie herausfordern. Also da fallen uns dann tausend Gründe oft ein, warum das ganz schlimme Leute sind. Und dann kommt man so als Nachsatz näher. Aber natürlich lieben wir die. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer damit, so mit dieser Ausdrucksform von Liebe. Ich finde, eine gute Faustregel ist das, was Jesus uns in der Bergpredigt mit auf den Weg gegeben hat, wie Liebe aussehen soll. Er sagt dort, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Und das bedeutet für mich, ich stelle mir halt die Frage, also was würde in mir das Gefühl auslösen, dass mein muslimischer Kollege mich so rein menschlich respektiert, dass er mich wertschätzt, dass er einfach bereit ist, mir was Gutes zu tun, wo es irgendwie sinnvoll und möglich ist. Und was auch immer mir dieses Gefühl geben würde, ist ein Anhalt für mich zu sagen, und dann will ich einfach mit ihm ganz genauso umgehen. Das bedeutet es, liebevoll mit Menschen umzugehen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dieses richtigen Verhaltens, von dem Petrus spricht. Der zweite ganz wichtige Aspekt ist diese Bereitschaft, sein Leben in Nachfolge von Jesus wirklich auch in einer Offenheit zu leben. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendwelche Leute aggressiv anzupredigen, ob sie es hören wollen oder nicht, oder Menschen als Bekehrungsobjekte zu sehen. Und wie gesagt, so all diese schlimmen Dinge, von denen wir wahrscheinlich alle zu Recht sagen, also sowas will ich jetzt, glaube ich, in meinem Leben nicht integriert haben. Aber halt eben auch nicht zu verstecken, dass wir mit Jesus unterwegs sind und bereit zu sein, dort, wo Türen offen sind, wo Menschen nachfragen, einfach wirklich zu erzählen, warum Jesus Herr unseres Lebens ist, warum uns es wichtig ist, was diese Hoffnung ist, die bei allem anderen, was das Leben uns zu bieten hat, aber diese Hoffnung, die uns eigentlich letztlich wirklich das Leben trägt. Ja, und gerade wenn wir darüber sprechen, über Begegnungen mit Muslimen, dann bin ich mir darüber im Klaren, dass es Länder auf dieser Welt gibt, wo es lebensgefährlich ist, diese Offenheit gegenüber Muslimen an den Tag zu legen. Und ich denke, das ist durchaus erlaubt, auch aus Sicht der Bibel in solchen Ländern weise zu sein. Also niemand muss durch Afghanistan fahren und sich einen Fischaufkleber aufs Auto machen oder was auch immer. Aber ich denke, gerade hier in Deutschland haben wir solche Herausforderungen nicht. Und also gerade hier in Deutschland haben wir solche Herausforderungen nicht. Und ich frage mich einfach, könnte es sein, dass einer der Gründe ist, jetzt geistlich gesehen, dass momentan auch so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dass es eigentlich eine historische Chance ist, Millionen von Muslimen wirklich mit der guten Botschaft von Jesus zu erreichen, ohne Angst um sein Leben haben zu müssen. Bitte? Ja, ist ein anderes Thema, aber könnte es einfach erst mal sein, dass darin auch eine große historische Chance verborgen ist? Und zwar auch bei allen Herausforderungen, die damit verbunden sind, bei allen Problemen. Ich bin da nicht naiv und sage, das ist ja nur toll. Ach, das ist ja wunderbar. Jesus, ich bitte dich jetzt auch einfach, dass du den Husten wegnimmst und die Heiserkeit und dass du mir dadurch einfach die Freiheit gibst, das auch hier zu Ende zu bringen, wovon ich einfach glaube, dass du mir das für heute und für die Gemeinde mit auf den Weg gegeben hast. Amen. Also wie gesagt, bei allen Herausforderungen, die sich das mit sich bringt, bei allen Problemen, ich bin da überhaupt nicht naiv und sag, lasst uns alle jubeln, das ist ja nur super, klar gibt's die Probleme, aber ich möchte es auch wirklich von dieser Chance her sehen. Und das ist für mich so der zweite oder eigentlich der dritte Aspekt neben der Integrität und der Liebe, der mit dazugehört, diese Offenheit und diese Bereitschaft, wirklich unseren Glauben transparent zu leben und zu teilen, dort, wo die Möglichkeit da ist. Ja, ich fasse zusammen, was wünscht sich Jesus von uns, wenn wir Muslimen begegnen? Ich glaube, was sich Jesus von uns wünscht, ist, dass es uns wirklich ein Herzensanliegen ist, dass Muslime Jesus kennenlernen. Und ich glaube, wir sollten das tun in einer Haltung der Liebe, aber auch in einer Haltung des Mutes zur Klarheit und Offenheit. Und ich denke, dass in unserer heutigen Gesellschaft beides mitunter fehlt. Manchmal fehlt die Liebe, manchmal fehlt der Mut zur Offenheit und manchmal fehlt beides. Ich glaube einfach, beides ist wirklich wichtig, damit das Ganze irgendwie sinnvoll und rund wird. Und was bedeutet das jetzt ganz konkret für dich und mich? Ich habe vorher eingangs gesagt, mein Thema ist heute nicht irgendwie Engagement und Aktionen machen und irgendwie hier was lostreten. Und vielleicht geht's dir jetzt so, dass du sagst, naja, aber jetzt sind wir ja eigentlich doch wieder dabei, was wir so alles tun sollten. Ich persönlich glaube, dass es Menschen gibt, die von Gott her wirklich eine Berufung haben, zu Muslimen hinzugehen, Beziehungen zu ihnen zu bauen, ihnen Jesus näher zu bringen. Ich glaube auch, dass wir solche Menschen hier in unserer Gemeinde haben. Und ich weiß aber auch, dass wir Menschen hier in unserer Gemeinde haben und anderswo, die von Gott her nicht diese spezielle Berufung haben, die vielleicht ganz woanders von Gott berufen sind, aber die zumindest mal jetzt nicht von Gott den Auftrag haben, geh wirklich als ein Schwerpunkt deines Dienstes hier auf dieser Welt zu Muslimen und bring ihnen Jesus näher. Und das muss man auch stehen lassen können. Und gleichzeitig denke ich mir, selbst wenn wir diese Berufung nicht haben, werden wir, wie ich es eingangs gesagt habe, immer wieder diese Berührungspunkte haben. Es wird Menschen geben, die unsere Nachbarn sind und muslimischen Glaubens sind. Wir werden muslimische Kollegen haben. Wie gesagt, unsere Kinder werden mit muslimischen Kindern in die Schule gehen. Also diese Berührungspunkte wird es einfach geben. Und in Westdeutschland ist es schon längst so. In jeder Schulklasse, in der ich war, gab es Muslime. Es gab Muslime in unserer Nachbarschaft. Und das wird auch hier in Ostdeutschland zunehmend der Fall sein. Und ich bin wirklich davon überzeugt, jeder von uns, auch der, der nicht diese spezielle Berufung hat, hat immer noch von Gott her auch den Auftrag, den Menschen, die er begegnet, die Gott noch nicht kennen, in dieser Haltung zu begegnen. Mit dieser Offenheit, mit dieser Bereitschaft zur Liebe, mit dieser Bereitschaft zur Transparenz. Und ich glaube, das ist was, was sich Jesus von jedem von uns wünscht. Ich will noch mal einen letzten Gedanken an das Ganze anschließen, bevor ich dann zum Schluss komme. Wird auch Zeit. mir ist sehr bewusst, dass es gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung Menschen gibt, die das Ganze einfach mit Sorge verfolgen, die einfach vielleicht auch Ängste haben, die sagen, wie wird das alles werden? Mir selber geht es so, ich persönlich habe überhaupt kein Verständnis für Hass und Gewalt, auch wenn sie unter dem Deckmäntelchen von Angst und Sorge daherkommen. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass Menschen, die wirklich solche Ängste haben, nicht einfach in die Buhecke gestellt werden, sondern dass wir irgendwie einen Weg finden, auch damit konstruktiv umzugehen. Wie gesagt, ich bin da selber auch nicht naiv. Ich bin durchaus bewusst, welche Probleme und Herausforderungen die aktuelle Entwicklung auch mit sich bringt. Und ich finde, ich selber habe keine Angst vor der Islamisierung, aber wenn Tausende von Menschen nach Deutschland kommen, die einfach von ihrer ganzen Prägung, von ihrem kulturellen Hintergrund her von Werten geprägt sind, die mit unserer pluralistischen Gesellschaft schwer kompatibel sind, dann darf man das auch schon durchaus mal ernst nehmen und sich überlegen, jetzt müssen wir aber mal schon wirklich darauf achten, wie wir diese Herausforderung gut gemeistert kriegen. Also wie gesagt, mir ist einfach nochmal wichtig, dass wenn Jesus sich so eine Haltung von uns wünscht, diese Haltung der Liebe, der Offenheit, dass es kein Widerspruch ist, wenn man sagt, aber ich merke, da ist schon irgendwie, es kostet mich auch ein Stück weit Überwindung, so auf Menschen zuzugehen oder zu sagen, ich merke, ja, da ist schon irgendwo Sorge oder vielleicht sogar Angst auch da. Ich denke, Liebe zu empfinden und irgendwo ein Stück weit auch Angst zu haben, das ist nicht immer ein Widerspruch. Das weiß jeder, der irgendwie seinen Partner zum ersten Date angefragt hat oder um die Hand seiner Frau angehalten hat oder was auch immer. Und wie gesagt, ich denke, Liebe bedeutet nicht, keine Überwindung zu empfinden, keine Sorgen zu empfinden, sondern Menschen mit Liebe zu begegnen. Das bedeutet immer wieder auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, sich durch diese Ängste nicht bestimmen zu lassen. Nicht irgendwie naiv und dumm zu sein, darum geht's nicht, aber sich eben auch nicht irgendwie angstgesteuert einzuigeln und zu sagen, wir müssen uns jetzt abgrenzen und dürfen mit Muslimen und anderen, die Jesus noch nicht kennen, so wenig wie möglich zu tun haben. Und ich denke, das ist, was sich Jesus von jedem von uns wünscht, egal wie dann deine konkrete Berufung im Einzelnen aussieht. Amen.